Das hätte Cem Özdemir nicht passieren dürfen, aber es ist nun mal passiert.
Klartext. Der Talk mit Gabriel und Bosbach.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach. Eine Situation, die Ihnen vielleicht gar nicht so fremd ist. Man gibt ein Interview auf der Straße, es laufen Passanten vorbei und pöbeln ordentlich. Ja, da kann man schon mal die Fassung verlieren, auch vor laufender Kamera. So erging es nun Grünen-Politiker Cem Özdemir und wir wollen uns den Moment einmal anschauen.
Die Information, die wir haben, dass es keinen politischen Hintergrund hat, ist erstmal kein Anlass zur Entwarnung. Im Gegenteil, das macht es eher schwieriger. Denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt.
Die Polizeidiktatur ist schuld.
Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade, bitte Maul halten, danke.
Einfache Menschen bestrafen.
Ja, jetzt gehen Sie mal bitte zur Seite.
200 Euro.
Ja, zur Verteidigung. Cem Özdemir hat sich inzwischen auf Twitter entschuldigt mit den Worten, Fresse hätte mir nicht rausrutschen dürfen. Bei Ihnen beiden fallen mir jetzt spontan auch Momente ein, in denen mit Ihnen mal das Temperament durchgegangen ist. Herr Gabriel, da gab es ein gewisses Interview im ZDF-Heute-Journal. Herr Bosbach, Sie haben einmal wutentbrannt eine Sendung Maischberger verlassen. Die Frage an Sie, gab es einen Moment in Ihrer politischen Karriere, in dem Sie auch ausgeflippt sind, aber die Kamera nicht liefen und Sie sich danach gedacht haben, ein Glück, dass jetzt niemand mitgeschnitten hat, Herr Gabriel?
Ja, gab es bestimmt. Ich habe kein konkretes Beispiel vor Augen, aber es gab bestimmt solche Situationen, na klar.
Sie können sich gerade nicht mehr dran erinnern. Herr Bosbach, wie sieht's aus?
Ja, nicht immer ist alles druckreif und es ist auch richtig, wenn die Kamera an ist, so wie jetzt in diesem Moment, dann überlegt man sich jedes Wort dreimal, denn wenn es gesendet worden ist, kann man es ja nicht mehr zurückholen. Das hätte Cem Özdemir nicht passieren dürfen, aber es ist nun mal passiert und ich finde es sympathisch, dass er sich dafür sofort entschuldigt hat.
Herr Gabriel, wie groß ist denn der Druck, der auf einem lastet als Politiker, wo man ständig unter Beobachtung steht und wirklich das Gefühl hat, man muss permanent sich eben politisch korrekt verhalten, äußern in jeder Situation? Wie groß ist der Druck da?
Ja, der mediale Druck ist schon groß und der ist natürlich heute viel größer, als der das vor 30 Jahren gewesen ist, wo es 2, 3 Sender gab, keine sozialen Netzwerke. Aber was sich vor allen Dingen verändert hat, ist jedenfalls, ich weiß nicht, wie Wolfgang Bosbach das sieht, aber ich habe das so erlebt, dass in den letzten Jahren die Aggressivität öffentlich total zugenommen hat. Und wenn man einen langen Arbeitstag hinter sich hat und dann kommt einem einer quer und pöbelt dazwischen mit ziemlich grobem Unfug, wie zum Beispiel Deutschland sei ein Polizeistaat oder eine Polizeidiktatur, dann kann man schon mal sagen, jetzt zeige ich dem Vogel oder wird ausfallen, das ist nicht schön, da hat der Cem Özdemir das Richtige gemacht, sich zu entschuldigen, aber das kann schon mal passieren. Und die Summe an Wahnsinn, die man so den Tag über zu hören bekommt, die ist schon erstaunlich geworden.
Wir sind damit auf jeden Fall bei unserem ersten großen Thema angekommen, den Ausschreitungen in Stuttgart. Knapp 500 Randalierer zerstörten und plünderten Samstagnacht Geschäfte, griffen Polizisten an, bewarfen sie mit Flaschen und Steinen. Ja, hier sieht man eben, wie die Randalierer Scheiben einschlugen, Geschäfte plünderten, schiere Gewalt auf den Straßen, Brutalität, Vandalismus. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen, darunter auch Minderjährige. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass in einem doch so beschaulichen, gutbürgerlichen, wohlhabenden Örtchen wie Stuttgart solche Ausschreitungen passieren können, Herr Bosbach?
Also der Hinweis auf die Partyszene, die es übertrieben hat oder die außer Kontrolle geraten ist, überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie in Stuttgart Partys gefeiert werden, aber jedenfalls im Rheinland sind Sturmhauben eher selten dabei. Das war ja ein ganz massiver Gewaltausbruch, den wir dort erlebt haben. Den kennen wir allerdings aus bitteren Erfahrungen der Vergangenheit. Nehmen Sie mal EZB-Eröffnung, G20-Gipfel in Hamburg. Es war immer eine große Menschenmenge, aus der heraus Straftaten, Gewalttaten begangen worden sind. Natürlich gibt's auch ganz gewiss die Kombination. Alkohol war im Spiel, bei einigen dürften auch Drogen im Spiel gewesen sein. Aber dass in dieser Form hundertfach massive Gewalt ausgeübt wird, Das Schlimmste ist ja dieser Gewaltausbruch mit gestreckten Beinen gegenüber dem Polizisten, der gerade am Boden kniet. Dass das uns alle erschreckt, ist klar. Ich füge hinzu, wir sind jetzt in der Phase 1, Empörung. Ich fürchte, es wird nicht lange dauern, dann kommt die Phase 2, Relativierung. Und dann hoffe ich, dass nicht so schnell die Phase 3 kommt, nämlich Übergang zur Tagesordnung.
Herr Gabriel, auch an Sie nochmal die Frage, können Sie sich das erklären, wie es zu solch Gewaltausschreitungen kommen konnte?
Erinnern Sie sich, es gab sowas auch früher. Ich habe miterlebt als Landtagsabgeordneter in Niedersachsen die Chaostage in Hannover oder dass alljährlich in der Nacht zum 1. Mai oder Silvester in Berlin die Bürgersöhnchen gedacht haben, sie können da mal randalieren und Prügeleien mit der Polizei anfangen. Es hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe. Ein Teil ist ganz sicher, dass bei einem Teil von Jüngeren, manchmal auch Älteren, nicht mehr klar ist, was es heißt, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Und das ist eine Frage von Erziehung, das ist eine Frage von der Sichtbarkeit und der Fähigkeit polizeilicher Präsenz. Übrigens auch eine Frage, wie schnell werden eigentlich Täter hinterher abgeurteilt, wenn erst lange Zeit vergeht zwischen Tat und Urteil, dann ist schon vieles wieder vergessen. Ich persönlich bin im Übrigen auch der Überzeugung, dass sowas wie Körperverletzungsdelikte am Anfang schwerer bestraft werden müssen. Wir haben oftmals eine Situation, wo sich langsam das Strafmaß über die Zeit dann erst nach oben entwickelt. Da können Leute den Eindruck haben, so schlimm ist es ja nicht, wenn ich sowas mache. Das hat ganz viele Gründe, aber offensichtlich auch die Lust, die pure Lust am Randalieren und an der Gewalt. Und das ist keineswegs so, dass das nur Migranten sind. Das sind es offensichtlich auch gewesen, wie man gelesen hat und gehört hat. Aber eben auch, das kennen Sie unter deutschen jungen Leuten, Jugendlichen, jungen Erwachsenen aus den letzten Jahren auch. Die Lust, den Staat herauszufordern. Und ich glaube, dass man darauf nur mit einer Nulltoleranzpolitik reagieren kann.
Herr Bosbach, die Lust, den Staat herauszufordern, hat zugenommen. Auch die Gewalt gegen Polizisten, Sanitäter und Notärzte. Ja. Warum?
Wir erleben das doch schon seit Jahren, dass der Respekt vor staatlichen Autoritäten nicht überall und flächendeckend, aber doch in weiten Teilen der Bevölkerung abnimmt. Wir haben es mit vermehrten Angriffen zu tun, nicht nur auf Polizistinnen und Polizisten, auf Sanitäter, auf Rettungskräfte, Feuerwehr, die bei ihren Rettungsbemühungen gestört, wenn nicht gar angegriffen werden. Und wenn sich morgens ein Polizist seine Uniform anzieht, dann trägt er das Landeswappen oder das Bundeswappen und damit repräsentiert er den Staat. Und vielleicht sollte man auch noch mal darauf hinweisen, die Polizei muss in erster Linie die Schwachen schützen. Die Starken können sich schon selber schützen oder sie sind nicht so auf den Schutz der Sicherheitsbehörden angewiesen wie die Schwachen. Und das ist eine Missachtung staatlicher Autorität. Da sinkt der Respekt. Und gerade vor dem Hintergrund der Debatten, die wir in den letzten Tagen geführt haben, dürfen sich einige nicht wundern. Sie haben es ganz sicherlich nicht gewollt, was da passiert ist. Aber gerade unsere Polizei braucht Loyalität, braucht Unterstützung aus der Bevölkerung, aus der Politik. Die Politik sollte der Polizei den Rücken stärken, ihr nicht in den Rücken fallen. Es gibt keinen Grund, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Und die Polizei selbst hat ein überragendes Interesse daran, dass es in ihren Reihen keine schwarzen Schafe gibt.
Stichwort Loyalität und Unterstützung. Herr Gabriel, Sie haben auf Twitter eine Aktion vorgeschlagen, und zwar einen Button, eine Art Solidaritätsbutton zu tragen mit der Aufschrift "Wir sind Polizei". Wo ist denn Ihr Button heute?
Ich habe das heute Nachmittag gemacht. Ich kann so ein Ding leider nicht selber basteln. Die letzte Buttonmaschine, die ich hatte, ist schon lange weg. Aber ich habe das auch ein bisschen, ich gebe das zu, als Provokation gemeint. Bei allen möglichen Dingen, wenn Gewalt entsteht, dann gibt es schnell Menschen, die sagen, das wollen wir nicht, dagegen setzen wir uns zur Wehr. Der Spruch, wir sind, kommt ja daher, es ist Gott sei Dank nicht vergleichbar mit den Morden an Charlie Hebdo. Also ich will das überhaupt nicht vergleichen, aber es ist doch erstaunlich, dass wenn sowas Polizisten passiert oder, Wolfgang Bosbach hat das gesagt, Rettungssanitätern, Feuerwehrleuten, dass da irgendwie das nur zu einem politischen Problem gemacht wird und nicht die Gesellschaft insgesamt darauf mal reagiert. Ich finde das ehrlich gesagt unglaublich. Die Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte setzen ihr eigenes Leben und Gesundheit ein, um andere zu schützen. Und wenn jemand verdient hat, dass man sich an ihre Seite stellt, dann doch diejenigen, die sowas tun. Ich meine, gebe ich zu, ich war einigermaßen konsterniert, wie sozusagen die Auseinandersetzung zwischen Polizei und Schwarzen in den USA, am Beispiel von Floyd George, dazu geführt hat, dass wir hier eine Rassismusdebatte bei der deutschen Polizei hatten. Natürlich wird es auch in der Polizei Rassismus geben, so wie es das in der ganzen deutschen Gesellschaft gibt, weil die Polizei ist ein Spiegelbild. Aber ehrlich gesagt, das ist eine so demokratisch kontrollierte Organisation, das ist eine große Erfolgsgeschichte, die demokratische Polizei in Deutschland nach 1945, sie in Generalverdacht zu nehmen oder zu vergleichen. Ich meine, bei uns müssen sie 3 Jahre lang eine Ausbildung machen, dann gehen sie auch in die Bereitschaftspolizei. In den USA können sie im Zweifel nach 6 Monaten oder auch 6 Wochen Polizist werden. Ich finde, das geht so nicht. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach jede Sau durchs Dorf treibt, sondern sich an die Seite derjenigen stellt, die diesen Staat repräsentieren. Übrigens, das gilt nicht nur für Polizisten, Rettungskräfte und Sanitäter, Feuerwehrleute. Fragen Sie mal, was Lehrerinnen und Lehrer so im Alltag erleben oder Leute, die auf der Arbeitsagentur arbeiten. Und ich glaube, dass wir die, die diesen Staat repräsentieren, dann auch in besonderer Weise in Schutz nehmen müssen. Dieser Überzeugung bin ich jedenfalls.
Also sobald wir diesen Button produziert haben, werden wir den auf jeden Fall auch an Sie beide ausliefern und dann sehen wir ihn ja vielleicht das nächste Mal angesteckt in der nächsten Sendung. Die Polizei war auch Inhalt einer sehr, sehr umstrittenen Kolumne in der Taz, die inzwischen den Presserat, Juristen im Innenministerium und selbst die Kanzlerin beschäftigt. Konkret heißt es in der Kolumne: Wenn die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus jedoch nicht, in welche Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Um am Ende mit der Idee zu kommen, Zitat, spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selbst am wohlsten. Also Polizisten sollen auf der Mülldeponie entsorgt werden. Ziemlich geschmacklos, keine Frage, aber ist der Text denn gedeckt durch Meinungs- und Pressefreiheit? Was würden Sie sagen, darf ein Journalist sowas veröffentlichen, Herr Bosbach?
Letztendlich werden darüber die Strafverfolgungsbehörden entscheiden, denn es ist ja bereits Strafanzeige erstattet worden, ich glaube durch die Deutsche Polizeigewerkschaft. Ich ahne, wie dieses Ermittlungsverfahren ausgeht. Ich selber halte diesen Text für unsäglich. Jetzt fehlt nur noch, dass diejenigen, die diesen Text für unsäglich halten, in die Ecke gestellt werden. Sie würden jetzt die Pressefreiheit in Deutschland in Gefahr bringen, wenn es ohne Konsequenzen nicht mehr möglich wäre, Gruppen in dieser Form zu beleidigen. Ich habe in 68 Jahren selten einen schlimmeren Text gelesen. Und jetzt kommt der berühmte Satz von Kurt Tucholsky: Satire darf alles. Das war ja nur Spaß. Es ist ja nur ein literarischer Scherz gemacht worden. Ist doch nicht ernst gemeint. In dieser Form, wenn Polizistinnen und Polizisten sozusagen auf der Müllhalde entsorgen will, man muss mal den ganzen Artikel lesen. Das ist ja nur der Höhepunkt einer ganz traurigen Argumentation. Es ist ja geradezu unmenschlich, wie da mit den Beamtinnen und Beamten umgegangen wird, dass das überhaupt in der Taz, die halten sich ja da seit Jahrzehnten für moralisch besonders hochstehend, veröffentlicht werden konnte. Das überrascht mich schon. Ich weiß auch, dass es Debatten gibt in der Redaktion, ob man diesen Text überhaupt hätte veröffentlichen dürfen oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das Ermittlungsverfahren im Sande verläuft. Aber wer diesen Text für unsäglich hält und kritisiert, der bringt nicht die Meinungsfreiheit in Gefahr.
Herr Gabriel, wie sehen Sie es?
Wolfgang Bosbach hat das so schön stilvoll gesagt. Ich sage das mal so, wie man das bei uns zu Hause ja Mart sagen würde. Die hat nicht alle Latten am Zaun. Das kann doch nicht wahr sein, dass eine Chefredaktion auch sowas durchgehen lässt. Bei aller Verständnis für die Debatte um Meinungsfreiheit, die Journalistin, die das geschrieben hat, die kann das deshalb schreiben, weil sie in einem Rechtsstaat lebt, der von der Polizei, die sie beschützt wird, der geht es offensichtlich zu gut. Und ich meine, anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann man dieses Land und die guten Verhältnisse, in denen wir hier leben, es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die würden sich diese Art demokratischer Polizei wünschen, die wir in Deutschland haben, wie kann man die derartig beleidigen? Und dazu fällt mir ehrlich gesagt nichts Höfliches mehr ein, auch wenn ich Wolfgang gerne zugehört habe, der das mit großem Stilbewusstsein eben verpackt hat, seine Kritik. Ich, wie gesagt, finde, die ist nicht ganz bei Trost, die Dame, die das geschrieben hat. Vielleicht kriege ich ja jetzt eine Anzeige, weil ich mich derartig über sie äußere, aber was anderes fällt mir dazu nicht ein.
Seehofer hatte ja auch angekündigt, juristisch dagegen vorgehen zu wollen, wird wohl aktuell von der Kanzlerin etwas ausgebremst. Die beiden stünden in vertraulichen Gesprächen, teilte Regierungssprecher Seibert dazu mit. Darf ein Innenminister eine Journalistin denn anzeigen, Herr Bosbach?
Ja, das ist nicht verboten. Und ich kann das sogar verstehen, dass der Bundesinnenminister sich schützend als Dienstherr vor seine Polizei stellt, für die Bundespolizei, auch für die Mitarbeiter im Bundeskriminalamt. Ob es politisch klug ist, ist eine andere Frage. Zum einen macht er damit die Autorin unnötiger populär und zum anderen ahne ich, wie gerade schon gesagt, wie das Ermittlungsverfahren ausgeht. Ich glaube nicht, dass es zu einer strafrechtlichen Sanktion kommen wird. Und wenn ja, wird das raufgehen bis zum Bundesverfassungsgericht. Immer wieder wird dieser Text zitiert und publiziert werden. Diesen Gefallen sollten wir der Autorin und der Taz nicht tun.
Herr Gabriel, hätten Sie ähnlich gehandelt, wären Sie aktuell Innenminister? Können Sie es verstehen?
Ja, ich kann es gut verstehen, auch wenn ich dazu neige, dass Politik sich mit Journalisten nicht über Gerichte auseinandersetzen sollte. Ja, aber ich kann gut verstehen. Ich meine, er hat eine Treuepflicht und Fürsorgepflicht für seine Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und deswegen hat er sich vor sie gestellt. Das will er damit ja dokumentieren. Ich glaube auch, wie Wolfgang Bosbach, dass das ausgeht wie das Hornberger Schießen. Aber ich kann schon verstehen, dass der Bundesinnenminister sagt, bis hierhin und nicht weiter.
Auch in dieser Woche beschäftigt uns weiterhin die Fleischindustrie. Bei Tönnies sind inzwischen mehr als 1500 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Noch immer befinden sich die knapp 6000 Mitarbeiter der Fleischfabrik in Gütersloh in Quarantäne. Und nicht nur das, der gesamte Landkreis plus der Nachbarkreis Warendorf, also Gütersloh und Warendorf, werden jetzt zurückgeworfen um Wochen. Und zwar wurden wieder Regeln eingeführt, wie wir sie hatten im März zu Zeiten des Lockdown. Bewohner dürfen beispielsweise nur noch mit Mitgliedern des eigenen Haushalts auf die Straße gehen. Und Fitnessstudios, Kinos und Bars wurden geschlossen. Arbeitsminister Heil hat nun vorgeschlagen, dass Tönnies für die Schäden durch den Corona-Ausbruch haftbar gemacht werden sollte. Gute Idee. Und die Frage an Sie, wenn ja, wofür sollte Tönnies denn haften? Für die wirtschaftlichen Schäden in der Region, die nun entstehen? Also beispielsweise Einnahmeausfälle von Barbesitzern oder von Künstlern, für mehr Kosten durch den Einsatz von Polizisten und Bundeswehrsoldaten, die ja jetzt aktuell auch eingesetzt werden, um Quarantäne durchzusetzen, oder für die massenhaften Corona-Tests? Also wofür genau sollte Tönnies zahlen, Herr Bosbach?
Ja, das müssten Sie diejenigen fragen, die sagen, Tönnies muss für den entstandenen Schaden haften. Ich kann nur sagen, gleiches Recht für alle. Da wäre ja zunächst mal zu prüfen, ob gesetzliche Vorschriften verletzt worden sind, Rechtsverordnungen, Erlasse, was auch immer, oder ob sich Tönnies an Recht und Gesetz gehalten hat. Man kann jetzt bei der Firma Tönnies nicht andere Maßstäbe anlegen als bei anderen Unternehmen. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für Schadenersatz vorliegen, dann wird die zuständige Behörde daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen. Aber wir hatten auch in anderen Unternehmen Ausbrüche, Infektionen, die ausgestrahlt haben. Und deswegen wird man das sehr, sehr sorgfältig juristisch prüfen müssen. Ich habe allerdings die Firma Tönnies so verstanden, dass man auch ohne staatlichen Druck zumindest erhebliche Kosten tragen will, unabhängig von der Frage, ob man sie tragen muss oder nicht. Das gilt jedenfalls für die Massentests, die jetzt vorgenommen werden müssen. Aber wenn die Haftungsbegründungen und Voraussetzungen vorliegen und wenn eine Haftungskausalität hergestellt werden kann zwischen Rechtsverstößen und einem konkreten Schaden, der eingetreten ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage der Haftpflicht, also hier die Frage des Schadenersatzes.
Tönnies soll haften für Schäden. Würden Sie Ihrem Kollegen Arbeitsminister Heil zustimmen, Herr Gabriel?
Dazu müsste man bei Tönnies, das hat Wolfgang Bosbach eben richtig dargestellt, zwei Dinge klären. Erstens gab es Vorsatz. Ich vermute eher nein oder ganz gewiss nein. Zweitens, ob es grob fahrlässig war. Auch da vermute ich eher nein. Also man wird untersuchen müssen, ob er, wie Wolfgang Bosbach das gesagt hat, gegen Recht und Gesetz verstoßen hat. Wenn er nicht getan hat, dann kann man ihn nicht anders behandeln als beispielsweise den Veranstalter der Karnevalsveranstaltung damals in Nordrhein-Westfalen, als das losging. Oder andere Ausbruchsherde, bei denen sich das Coronavirus entwickelt. Deswegen glaube ich, das wird aber werden die zuständigen Behörden ja tun, die werden prüfen, ob das Unternehmen Tönnies gegen Recht und Gesetz verstoßen hat. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es keinen Grund, ihn schlechter zu behandeln als andere.
Mitarbeiter der Firma erzählten zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung aus ihrem Arbeitsalltag, unter anderem 200 Stunden Arbeit im Monat, 1500 Schweine pro Stunde, Zitat, Schlachten im Akkord, Unterkünfte, in denen sich vor der Pandemie 3 bis 7 Personen ein Zimmer teilten und sich vor den Sammelbädern Schlangen bildeten. Arbeitsplatzputzen galt nicht als Arbeitszeit. Immerhin gab es in den vergangenen Jahren in den Unterkünften, anders als früher, so wurde berichtet, kein Schimmel mehr, keine Kakerlaken und keine offenen Elektroleitungen mehr. Verdient habe der Rumäne, wie er sagt, 6 bis 7 Euro pro Stunde. Letzte Woche haben sie gesagt, sie werden kein böses Wort über Clemens Tönnies verlieren. Nochmal nachgefragt, auch wenn da jetzt Subunternehmen zwischengeschaltet sind. Was sagt es dann über einen Unternehmer aus, der Menschen unter diesen Bedingungen für sich arbeiten lässt, Herr Bosbach?
Frau Mössbauer, ich kenne das Unternehmen nicht. Ich habe es nie besucht. Ich habe auch vorige Woche gesagt, über den Unternehmer und über das Unternehmen Tönnies kann ich keine Auskunft erteilen, weil ich mir persönlich noch nie einen Eindruck machen konnte über die Arbeitsbedingungen, über die Wohnverhältnisse der Mitarbeiter. Das Zitat bezog sich auf meine persönlichen Begegnungen mit Herrn Tönnies, weit außerhalb des Betriebes bei geselligen Anlässen, wo ich ihn kennen und schätzen gelernt habe. Ich darf darum bitten, das mal fein auseinanderzuhalten. Das wäre dann weit entfernt vom gesetzlichen Mindestlohn, der übrigens auch an diejenigen zu zahlen ist, die hier in Deutschland arbeiten. Da kommt es nämlich auf die Staatsangehörigkeit überhaupt nicht an. Wir haben eine EU-Entsenderichtlinie. Vielleicht gibt es auch Tarifverträge. Und das haben wir ja gerade an anderer Stelle darüber gesprochen. Hygienebedingungen, Arbeitsschutzbedingungen, dass die eingehalten werden müssen. Keine Frage. Wir haben schon in der letzten Sendung gesagt, nichts, absolut nichts spricht dagegen, für strengere Anforderungen zu sorgen am Arbeitsplatz selber und im Hinblick auf die Wohnverhältnisse, dann aber bitte in der gesamten Branche und nicht nur für einen einzelnen Betrieb. Und wir haben Ausbrüche, also Infektionsausbrüche, auch dort, wo nicht viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Und wir haben ein großes Infektionsgeschehen dort, wo die Stammbelegschaft betroffen ist. Wir haben das in Kanada, in den USA, wir haben das in Brasilien, weil offensichtlich die Arbeitsumgebung in den Schlachthöfen besonders geeignet ist, um sich zu infizieren. Niedrige Temperaturen. Um die 4 Grad herum ist eine ideale Temperatur für die Verbreitung des Virus. Dort ist es relativ laut.
Ich muss Sie einmal unterbrechen.
Das heißt, die Leute rufen sich viel zu und sie atmen schwer.
So, Herr Bosbach hat jetzt den großen Bogen gespannt bis nach Brasilien, allerdings die Frage nicht beantwortet. Vielleicht möchten Sie noch mal, Herr Gabriel, was sagt das über einen Unternehmer aus, wenn Mitarbeiter unter diesen Bedingungen arbeiten?
Da müssen wir prüfen, ob die Aussage stimmt. Ich habe ja in meiner Zeit als Wirtschaftsminister mit der Fleischbranche über die Arbeitsbedingungen verhandelt. Insbesondere Tönnies war damals bereit, erstens einen Branchenmindestlohn einzuführen. Der ist dann später durch den gesetzlichen Mindestlohn überholt worden. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Durchschnittslohn bei den Werksvertragsarbeitnehmern lag über 12 Euro in der Stunde. Zweitens, Tönnies hat damals mit ungefähr 2/3 der anderen in der Fleischbranche Tätigen zugestimmt, alle Werksvertragsarbeitnehmer, auch die aus Bulgarien, Rumänien oder Polen, nach deutschem Arbeitsrecht zu beschäftigen, also in Deutschland sozialversichert zu haben. Das sind die Dinge, die wir damals verabredet haben. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, man müsste mal überprüfen, das ist ja nur ein paar Jahre her, ob das dabei geblieben ist. Und übrigens, wir haben damals mit ihm auch verabredet, dass er in die Wohnbedingungen investieren soll. Wenn ich das richtig erinnere, ist damals auch eine Obfrau in Reda-Wiedenbrück benannt worden dafür. Und wir haben natürlich auch mit den Betriebsräten geredet. Also die Bedingungen da sind jedenfalls in meiner Erinnerung nicht so gewesen, dass das alles Jetzt siehst du ja Massenunterkünfte. Ja, da waren manchmal 6 Leute in einer Wohnung, nicht in einem Zimmer, in einer Wohnung. Ich kann dir noch sagen, warum? Weil die Leute, die da sind, das Geld nach Hause schicken wollen und nicht in Deutschland für eine bestimmte Wohnqualität ausgeben wollen. Und es gibt Grenzen dessen, was ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern oder den Werksvertragsarbeitnehmern vorschreiben darf, wo sie zu wohnen haben. Was allerdings geht, ist, dass der Staat in Nordrhein-Westfalen die Wohnunterkünfte auch überprüft, zu gucken, welche Bedingungen sind da, werden da sozusagen gegen Hygienestandards verstoßen. Das alles geht, aber dass die Bedingungen im Schnitt so seien, wie Sie das eben von diesem einen Arbeitnehmer zitiert haben, das jedenfalls war zu meiner Zeit, als ich den Betrieb damals besucht habe, nicht so. Insofern müsste man jetzt mal überprüfen, ist das schlechter geworden? Stimmt das, was der sagt und woran liegt das? Letzte Bemerkung dazu. Ich finde, man muss aufpassen, dass man 2 Dinge nicht vermischt. Das eine ist, und daran arbeitet der Bundesarbeitsminister ja, die Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Das ist auch nötig in der ganzen Branche. Das zweite aber ist, unter welchen Bedingungen kann man dort eigentlich arbeiten, ohne dass ständig das Virus wieder verbreitet wird? Wenn wir morgen die alle zu deutschen Arbeitnehmern erklären, deutsches Arbeitsrecht gilt, den Tarifvertrag einführen, dann haben sich ja die Bedingungen der Produktion noch nicht geändert. Daraufhin hat Wolfgang Bosbach eben hingewiesen, dass es immer noch so, dass dort unter den klimatischen Bedingungen sich das Virus besser verbreiten kann als anderswo.
Herr Gabriel, ich muss jetzt leider dazwischen gehen, weil wir haben noch ein großes Thema, über das wir noch mal kurz sprechen wollten. Wirecard, haben Sie denn Aktien?
Nee.
Herr Bosbach? Ein Glück. Nein. Ein Glück, ja. Weil vielen Anlegern sehr, sehr viel Geld über Nacht flöten gegangen ist. Eine Nachricht, die ein Börsenbeben auslöste. Dem Bezahldienstleister Wirecard sind eben mal knapp 2 Milliarden Euro abhanden gekommen. Wirecard hat am Montag bekannt gegeben oder zugegeben oder zumindest nicht mehr ausgeschlossen, dass Bankguthaben bei philippinischen Banken mit insgesamt mehr als 1,9 Milliarden Euro, Zitat, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen. Ja, das entspricht etwa 1/4 der Bilanzsumme. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen den zurückgetretenen Chef Markus Braun. Der Vorwurf, Verdacht der Bilanzfälschung und Manipulation des Börsenkurses. Und man stellt sich die Frage, Wirecard ist im Onlinehandel quasi allgegenwärtig. Dem Unternehmen hätte eigentlich eine große Zukunft bevorgestanden. Offenbar reichte das dem Chef nicht, ein gutes Geschäftsmodell zu haben und soliden Erfolg zu verzeichnen. Es mussten Bilanzen gefälscht werden, Zahlen frisiert werden. Warum macht man sowas? Können Sie das verstehen? Ganz kurz jetzt bitte, Herr Gabriel.
Nee, nicht verstehen, weil das ja Betrug ist. Die einzige Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum hat das eigentlich der Wirtschaftsprüfer erst dieses Jahr gemerkt und warum hat das Bundesamt für die Kontrolle des Finanzwesens das eigentlich nicht vorher schon untersucht, obwohl es von der Financial Times Journalisten gab, die das bereits längere Zeit öffentlich gesagt haben, dass da vieles nicht stimmt. Das sind doch die beiden Fragen, denen man jetzt nachgehen muss.
Bach, Sie haben eben auch genickt. Offenbar haben alle Kontrollen versagt, vom Aufsichtsrat über die Rechnungsprüfer, über die Finanzaufsicht. Welche Lehren müssen da draus jetzt gezogen werden? Bitte kurz.
Ja, die erste Lehre ist die von Ihnen angesprochene strafrechtliche Aufarbeitung, ob es da Bilanzfälschungen, Marktmanipulationen gegeben hat, zum Nachteil der Gläubiger, zum Nachteil der Aktionäre, ob es Scheingeschäfte gab. Und dann hat Sigmar Gabriel völlig richtig darauf hingewiesen, vor einem Jahr wurde schon in der Financial Times über merkwürdige Geschäftsvorgänge berichtet. Was haben die Wirtschaftsprüfer in diesem Zeitraum 12 Monate unternommen? Und was die BaFin? Was wurde da geprüft und was wurde unterlassen zu prüfen? Was hätte geprüft werden müssen?
Letzte Frage, Philipp Amthor. Der CDU-Jungstar hat nun doch eingesehen, dass es aktuell vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, auch noch nach mehr zu streben, will jetzt nun doch nicht mehr Chef des Landesverbands in Mecklenburg-Vorpommern werden. Wie groß war die Erleichterung in der CDU, Herr Bosbach?
Ich glaube, wenn er an der Kandidatur festgehalten hätte und wenn er gewählt worden wäre, dass das eine Belastung gewesen wäre, übrigens nicht nur für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern, sondern für die Bundes-CDU. Und Philipp Amthor ist so jung, er hat noch viele, viele Jahre in der Politik vor sich. Wenn er jetzt aus seinem Verhalten, den Vorkommnissen, die richtigen Konsequenzen zieht.
Herr Gabriel, Haben Sie etwa auch was aus der CDU gehört von Erleichterung? Hat jemand sich Ihnen anvertraut?
Nee, das ist aber nicht nötig, dass die Kollegen aus der Union froh darüber sein werden, ist schon klar. Der Herr Amthor könnte das Ganze jetzt rund machen, indem er die Einnahmen aus seinen Aktienoptionen und was er sonst so an Nebenverdiensten hatte, spendet, zum Beispiel an Corona-Opfer. Das wäre dann mal tätige Reue.
Vielen Dank an Sie beide. Das war der Klartext von heute und wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin.